Schönen guten Tag, Herr von Hoff.
Guten Tag, Herr Hertel, hallo.
Minimalismus, ist das eigentlich eine direkte Folge, also dieses Weniger, eine direkte Folge des Mehr der Konsumgesellschaft?
Also ob das eine direkte Folge ist, das kann ich so nicht bestimmen. Es ist auf jeden Fall eine indirekte Folge. Also die Komplexität, das immer mehr, immer weiter, immer größer, immer höher, das ist nur noch schwer zu ertragen und schwer zu bewältigen. Und wer ein selbstbestimmtes Leben führen möchte, der kommt gar nicht drum hin, auch diese Komplexität zu reduzieren. Und eine dieser Reduktionsformen ist auf jeden Fall die minimalistische Lebensweise.
Jetzt ist das ja sicherlich ein breites Feld. Gibt es da so unterschiedliche Typen von Minimalisten? Also der eine sortiert nur die Schuhe aus oder die Klamotten, die Bücher und der andere verzichtet irgendwie auf alles, außer dem, was er am Leibe trägt?
Ja, das gibt ganz klar unterschiedliche Typen, die man kategorisieren kann. Zum Minimalismus gehört auf jeden Fall auch das Reduzieren. Also wenn jemand sich zum Beispiel ein sehr luxuriöses Auto leisten könnte, dass er dann nur mit dem Kleinwagen zum Beispiel fährt. Also das bewusste Entscheiden, ich könnte mehr, aber ich will weniger. Das ist auch eine Form des Minimalismus auf jeden Fall. Und dann gibt es Formen, wo Menschen ganz klar zählen, wie viele Gegenstände sie haben, das auch wirklich limitieren, sich mit anderen austauschen, Regeln aufstellen, wie man gut minimalistisch lebt. Es gibt ganz viele Blogs dazu. Weniger Bücher, weil das ja wieder Gegenstände wären. Minimalismus wird ganz stark erleichtert durch die modernen Kommunikationsmittel, weil wir dort auch ganz viele Dinge sammeln können und trotzdem nur einen Gegenstand besitzen, der in einen Rucksack passt, mit dem wir um die Welt fahren können oder von einer Möglichkeit zur anderen gehen können und unsere Dinge mitnehmen können. Aber es gibt nicht so viele Formen, wie es Menschen gibt, aber es gibt doch sehr, sehr viele verschiedene Formen des minimalistischen Lebens.
Gibt es aber trotzdem für diese Entscheidung, meist ist es ja doch in irgendeiner Form eine bewusste Entscheidung, weniger haben zu wollen, gibt es dafür so eine Haupttriebfeder? Also ist das so ein schleichender Prozess bei vielen oder ist das so, ich weiß nicht, die Trennung von der Freundin oder man hat eine Dokumentation gesehen über den Überkonsum und sagt dann, nee, ich ändere mein Leben morgen. Was ist da so, was passiert eher?
Meistens gibt es ein auslösendes Ereignis, aber man kann niemanden auf den Weg zu etwas bringen, wenn er nicht schon auf dem Weg dahin ist. Das heißt, die Menschen haben sich meist vorher schon auch damit auseinandergesetzt. Das heißt, die sind an die Grenzen gestoßen des Überflusses, nenne ich das mal in Anführungsstrichen, den sie haben, des Zuviels, also der zu vielen Bücher, der zu vielen Kleidungsstücke, der zu vielen Möglichkeiten. Und wenn dann eine Krisensituation hinzukommt, also zum Beispiel eine Trennung oder Arbeitsplatzverlust oder ähnliches, dann fangen viele Menschen oft darüber nachzudenken, ob der Lebensweg, den sie bisher gegangen sind, auch für die Zukunft das Richtige ist. Und der Verzicht ist etwas Selbstbestimmtes. Die Krise, die sie erlebt haben, ist in der Regel fremdbestimmt. Also das heißt, der Partner hat sich getrennt, der Arbeitgeber hat uns gekündigt oder ähnliches. Und wir können über diese Entscheidung, auch minimalistisch zu leben, wieder Selbstbestimmung über unser Leben erzeugen. Und das ist oft ein Auslöser. Die Form, wie das hängt denn vom Einzelfall ab oder von der Persönlichkeit, wie man das wählt, also welche Form der Reduzierung man dann lebt.
Ich habe anfangs gefragt, ob einer der Triebfedern die Konsumgesellschaft war. Ein anderer, den Sie jetzt schon angesprochen haben, ist das Internet, moderne Technologie. Liegt das auch so ein bisschen an diesem Anachronismus? Ich kann im Internet alles sehen, alles erreichen, aber ich habe so viel Kram. Ich kann, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, irgendwo hinzugehen, schaffe ich das gar nicht, weil da müsste ich einen Container mitnehmen.
Ja, genau das ist es. Also die Konsumgesellschaft, die lebt uns vor, dass wir eigentlich immer mehr brauchen. Also das ist nicht so, dass wenn wir irgendwie einen Konsumgegenstand kaufen, dass der eine Anschaffung fürs Leben ist, wie das vielleicht vor 50 oder 70 oder 80 Jahren oder noch früheren Zeiten war. Sondern die Konsumgesellschaft lebt uns vor, dass das spätestens nach 2 Jahren out ist. Wir sehen das an Smartphones, also die müssen ständig upgedatet werden, dass wir Neues brauchen. Das führt zu einem permanenten Stress auch der Anwender. Wenn Sie eine Computersoftware gekauft haben vor 10 Jahren, mit der Sie zufrieden sind, die wird nicht einmal mehr gewartet. Also wenn der Computer kaputt geht, dann kommen Sie gar nicht mehr dazu, mit Ihrem Lieblingsprogramm arbeiten zu können. Das ist anstrengend für viele Menschen und dafür braucht es Gegenstrategien. Und eine dieser Gegenstrategien ist eben eine konsumreduzierte Lebensform.
Und weil Sie ja schon angesprochen haben, dass das auch ein bewusstes Nachdenken ist, gibt es bestimmte Milieus, aus denen Menschen kommen, die eher dem Minimalismus zugeneigt sind?
Ja, also im Grunde genommen kann man sagen, das taucht überall auf, aber es braucht schon die Reflexionsfähigkeit, also die Möglichkeit, auch über seine eigene Situation nachzudenken. Es muss auch eine Freiwilligkeit sein. Armut, also wenn das Bedürfnis ist nach mehr, das ist natürlich kein Minimalismus, sondern minimalistisch können Sie nur dann leben, wenn Sie für sich klar entscheiden, ich brauche gar nicht so viel, wie ich habe. Wenn jemand auf einem Minimum sowieso schon lebt, dann entstehen Bedürfnisse und auch Sehnsüchte, die dem Minimalismus entgegenstehen. Das heißt, diese Einstellung kann dort gar nicht entstehen. Das heißt, Minimalismus taucht in der Regel bei gut situierten Persönlichkeiten auf, beziehungsweise die das Potenzial zur Gutsituierung haben. Das heißt, Studierende, die die Aufsicht auf ein erfolgreiches Berufsleben haben, die aber dann sagen, ich muss mich dem nicht untergeben, ich muss mich nicht geißeln lassen von dem Diktat quasi der Konsumgesellschaft oder der Erwartungen anderer, wie ich zu leben habe.
Dieser Prozess, wir haben jetzt gesagt, irgendwann entscheidet man sich abzustoßen und weniger zu haben. Ist der damit quasi schon vollzogen oder ist das so ein dauerhafter Prozess, dass man sagt, noch weniger und noch etwas anderes und ich verzichte auf bestimmte Bereiche jetzt ganz, die ich vorher nur reduziert habe?
Also niemand ist Meister gleich beim ersten Tag und man muss auch erst ausprobieren, ob das Reduzieren tatsächlich zu dieser selbstbestimmten Lebensweise führt und ob man sich dadurch auch gut fühlt. Das heißt, einige fangen dann an, noch stärker zu reduzieren, wobei die dann auch aufpassen müssen, dass das nicht zu einer Sucht wird. Also, dass man quasi das immer stärker optimieren will und der Tagesablauf nur noch dadurch bestimmt ist, zu reduzieren an Möglichkeiten, dann hört die Selbstbestimmung auch auf. Aber wenn die in der Regel anfangen, dann ist das ein Prozess, der sich in der Regel über viele Jahre fortsetzen kann. Es ist auch nichts Neues, der Minimalismus. Also Menschen in Klöstern, in Askese lebend, haben immer schon in dieser minimalistischen Form gelebt.
Herr von Hoff, danke für das Gespräch.
Bitteschön.
Immer mehr Menschen wollen ihr Leben vereinfachen und lösen sich von unnötigen Konsumgütern. Was den Trend zu eben diesem Minimalismus ausmacht und warum immer mehr Menschen freiwillig auf Konsum verzichten, darüber hat Alex Hertel mit dem Soziologen Bernd von Hoff gesprochen.